Angesichts der Tatsache, dass wir in wenigen Wochen mit der Adventszeit beginnen, in 3 Wochen genau, ist der erste Advent. Und wie wir schon herausgefunden haben, in weiß ich wie vielen Tagen wir Weihnachten feiern, denke ich, ist es in ganz besonderer Weise wichtig, dass wir uns noch einmal oder verstärkt oder wieder neu über die Persönlichkeit von Jesus Christus Gedanken machen. In der Adventszeit denken wir daran, dass Jesus Christus auf diese Erde gekommen ist, ganz besonders an Weihnachten dann. Advent bedeutet Ankunft. Wir denken an die Ankunft von Jesus damals vor 2000 Jahren, als Baby geboren in Bethlehem. Aber genauso denken wir an die Ankunft, die noch bevorsteht, dass Jesus Christus wiederkommen wird. Dass er wiederkommen wird, um seine Gemeinde, die, die zu ihm gehören, die, die sich ihm verschrieben haben, die ihr Leben ihm ausgeliefert haben, um die abzuholen in seine ewige Herrlichkeit. Das hat er versprochen. Und gerade weil es in dieser Zeit, die wir bald antreten werden, besonders um die Person von Jesus geht, denke ich, ist es angebracht, hat Gott es mir aufs Herz gelegt, dass wir uns heute mit ihm selber, mit seiner Persönlichkeit ein bisschen beschäftigen. Und ich habe das unter den Titel gesetzt, keiner wie er, Jesus Christus. Und so ist es. Das sagt die Bibel, das ist Tatsache, das hat die Menschheitsgeschichte bewiesen, dass es keinen wie ihn gibt. Und das wollen wir uns neu bewusst machen. Ich möchte dazu einen Text lesen aus Hebräer 1, Vers 1, ab Vers 1 bis Vers 3. Einer der großartigsten Beschreibungen von Jesus im Neuen Testament. Das ist nicht die einzige Beschreibung, so im kompakten Stil. Da gibt es noch den Kolosserbrief, Kapitel 1, ab Vers 15. Da gibt es den Philipperbrief, Kapitel 2, ab Vers 5. Wo auch Jesus in seiner Sendung, in seinem Auftrag, in seiner Hingabe, in seinem Opfer in großartiger und einmaliger Weise beschrieben wird. Aber diese Stelle aus Hebräer 1 hat nochmal ihren ganz besonderen Wert und ihren besonderen Touch, will ich mal sagen, göttlichen Touch. Hebräer 1, die Verse 1 bis 3. Nachdem Gott in vergangenen Zeiten vielfältig und auf vielerlei Weise zu den Vätern geredet hat durch die Propheten, hat er in diesen letzten Tagen zu uns geredet durch den Sohn. Ihn hat er eingesetzt zum Erben von allem, durch ihn hat er auch die Welten geschaffen. Dieser ist die Ausstrahlung seiner Herrlichkeit und der Ausdruck seines Wesens und trägt alle Dinge durch das Wort seiner Kraft. Er hat sich, nachdem er die Reinigung von unseren Sünden durch sich selbst vollbracht hat, zur Rechten der Majestät in der Höhe gesetzt. Soweit Gottes Wort erstmal. Es ist mir zum einen eine Ehre, zum anderen empfinde ich es als große Verantwortung, direkt über die Persönlichkeit von Jesus Christus zu sprechen. Und nicht nur zu sprechen, sondern mein Anliegen ist es, uns allen uns neu bewusst zu machen, wer Jesus ist und in ganz besonderer Weise zu überlegen, wer er für mich persönlich, für dich persönlich ist, für uns persönlich. Wir wollen ihn nicht als historische Gestalt betrachten, die er ja war, ganz unbestritten, sondern ganz besonders von dem Standpunkt her, wer er für uns persönlich ist. Und schon das unterscheidet ihn von anderen historischen Gestalten. Das Wesentliche und die Substanz unseres geistlichen Lebens, unseres Glaubens, muss man sagen, ist unsere Beziehung zu Jesus Christus. Darum ist die wichtigste Frage, wenn wir über christlichen Glauben sprechen, und ich denke, ich habe es hier schon erwähnt, ist die wichtigste Frage, die sich ein Mensch stellen muss und hoffentlich richtig beantworten muss, wer ist Jesus Christus für dich? Diese Frage sollten wir uns merken und wo wir mit Menschen über Glauben diskutieren, inklusive mit Pfarrern, die leider auch nicht alle glauben, ich will es mal ganz vorsichtig sagen, die leider auch nicht alle eine persönliche Beziehung zu Jesus Christus haben. Diese Frage dürfen wir ihnen uneingeschränkt stellen, denn an dieser Frage steht und fällt unser christlicher Glaube, beziehungsweise an der richtigen Antwort. Wer ist Jesus Christus für dich? Und die Antwort von Paulus darauf ist, in Philipper 1,21 angeführt, da sagt Paulus von sich, denn für mich ist Christus das Leben und das Sterben ein Gewinn. Und da haben wir es schon. Es geht nicht nur darum, wer ist Jesus Christus ganz allgemein, sondern für mich ist Jesus Christus das Leben. Und darum, höre ich Paulus sagen, ist Sterben Gewinn. Nur wer Jesus Christus als das Leben kennengelernt hat und für sich persönlich angenommen hat und gesagt hat, Jesus Christus, du sollst auch mein Leben sein, wie bei Paulus, der wird sich vor dem Tod nicht mehr fürchten. Der weiß, was auf ihn wartet, wer auf ihn wartet. Der hat diese lebendige Hoffnung der himmlischen Herrlichkeit, weil er an Christus, den Lebendigen, glaubt, der von den Toten auferstanden ist. Im gleichen Brief in Kapitel 3, Vers 8 schreibt Paulus auch, ich lese es nach der neuen Genfer Übersetzung, Jesus Christus, meinen Herrn zu kennen, ist etwas so unüberbietbar Großes, dass ich, wenn ich mich auf irgendetwas anderes verlassen würde, nur verlieren könnte. Sehr, sehr tolle Ausdrucksweise. Ich lese ihn noch einmal. Jesus Christus, meinen Herrn, also es geht wieder um dieses Persönliche, zu kennen, ist etwas so unüberbietbar Großes, dass ich, wenn ich mich auf irgendetwas anders verlassen würde, auf irgendetwas anders, auf gesellschaftliche Position, auf Reichtum, auf Macht, auf Geld, auf was weiß ich nur verlieren könnte. Ja, ich möchte Christus immer besser kennenlernen, sagt der Apostel Paulus. Ich möchte Christus immer besser kennenlernen. Wo wir uns vielleicht fragen würden, hey Paulus, also wenn du das sagst, dann was soll ich sagen? Wenn du nicht Christus kennst, dann wer soll ihn sonst kennen? Natürlich die Jünger, die mit ihm zusammen waren und so weiter. Aber komm, Paulus, untertreibe das jetzt nicht so. Nein, er sagt es ganz ehrlich. Ich möchte Christus immer besser kennenlernen. Und wenn er es schon wollte, wie viel mehr sollten wir es wollen und wünschen? Und das ist auch mit ein Zweck dieser Predigt. Wir wollen uns also die wesentlichsten Dinge, die von Jesus gesagt werden, anschauen, die wir also wissen müssen. Und wir wollen, wie gesagt, sehen, was das für uns bedeutet. Natürlich kann ich nicht alles anführen, was die Bibel über Jesus sagt. Da müssten wir wirklich mindestens eine Woche zur Verfügung haben, um es eingehender zu studieren. Das kann man in der Kürze der Zeit nicht tun. Aber trotzdem denke ich, wenn wir uns schon nur diese, ich will mal sagen, wesentlichsten Dinge, die die Bibel sagt, obwohl ich nicht sagen will, dass die anderen unwesentlich sind, aber die wichtigsten Dinge, wenn wir uns diese Dinge verinnerlichen, ist uns schon sehr, sehr geholfen. Das Erste, und damit muss absolut begonnen werden, ist, Jesus Christus ist der Sohn Gottes. Es muss damit angefangen werden. Denn wenn wir diese Wahrheit außer Acht lassen, dann sprechen wir über einen Menschen, der nett und gut war und ein guter Lehrer und was weiß ich, ein Mensch wie jeder andere, der, wie man so sagt, auch seine Fehler hat. Nein, nein, nein. Auf Jesus trifft das nicht zu. Er ist der Sohn Gottes. Wir haben es hier gelesen in Vers 2. Gott hat in den letzten Tagen zu uns geredet durch den Sohn. Hier wird also, ist eine der vielen, vielen Stellen, die uns deutlich machen, dass Jesus der Sohn Gottes ist, durch den Gott in letzter Zeit besonders geredet hat, und zwar indem er seinen Sohn auf die Erde gesandt hat, zu uns gesandt hat und uns seine Worte dann durch den Mund seines Sohnes nochmal in besonderer Weise kundgetan hat. Jesus ist also in vielfacher Weise, wie wir es hier in diesem Text gelesen haben, Sohn Gottes. Zunächst einmal in seiner Position. Hier haben wir es gelesen, ganz am Schluss. Er hat sich zur Rechten der Majestät in der Höhe gesetzt. Jesus sitzt als Sohn Gottes zur Rechten des Vaters. Er hat die Autorität, er hat die Macht, die auch der Vater hat. Jesus hat gesagt, als er hier auf der Erde gelebt hat, mir ist alle Gewalt gegeben im Himmel und auf Erden. Das kann nur ein psychisch Kranker sagen oder der Sohn des lebendigen Gottes. Etwas dazwischen gibt es nicht. Und Jesus ist der Sohn Gottes. Ihr merkt, ich frage nicht, wer war Jesus Christus, wie man halt bei geschichtlichen Persönlichkeiten so sagt. Nee, das wäre die falsche Frage. Wer ist Jesus Christus? Denn weil er Sohn Gottes ist, ist er von Ewigkeit zu Ewigkeit. Er ist Gott. Er hat selber gesagt, ich und der Vater sind eins. Nicht nur seine Apostel, nicht nur Paulus, nicht nur sonstige Leute, die in der Bibel über ihn geschrieben haben, haben das bezeugt oder die Engel oder so weiter, sondern er selber hat das gesagt. Und er ist eben ein Teil der göttlichen Dreieinigkeit. Er war schon bei der Schöpfung dabei, lesen wir hier in Vers 2. Durch ihn hat er auch die Welten geschaffen. Wen wundert's, wenn bei der Schöpfung steht, dass Gott gesagt hat, lasst uns Menschen machen, uns in der Mehrzahl. Die Dreieinigkeit Gottes besteht aus Vater, Sohn und Heiliger Geist. Und trotzdem sind sie eins. Sie sind nicht drei verschiedene Götter, sondern sie sind Gott in Vater, Sohn und Heiliger Geist. Und sie gemeinsam haben beraten, will ich mal sagen, und haben überlegt und haben die Welt und alles, was schöpfungsmäßig drauf ist, geschaffen. Durch ihn hat er auch die Welten geschaffen, durch Christus. Also Jesus ist in seiner Position, in seiner Autorität und Macht und auch konkret in der Schöpfung am Werk der Dreieinigkeit beteiligt. Und er ist, wenn er zur Rechten der Majestät sitzt, dann ist er auch eine Majestät. Er ist die Majestät schlechthin neben dem Vater und dem Heiligen Geist. Also Jesus ist nicht nur ein großer Prophet, nicht nur ein Lehrer, nicht nur ein Religionsstifter schon gar nicht. Christsein ist keine Religion. Christsein ist persönliche Beziehung zu Jesus Christus, sage ich noch einmal. Und Christsein hat zur Grundlage, dass Gott zu uns gekommen ist. Nicht, dass der Mensch sich bemüht, in irgendeiner Weise sich seine Rettung und den Himmel zu erwerben, sondern Gott hat den ersten Schritt getan. Gott hat seinen Sohn gesandt. Gott hat das größte Opfer gebracht. Gott hat uns zuerst geliebt. Gott ist uns entgegengekommen. Gott hat sich um uns gekümmert. Das ist genau das Gegenteil von Religion. Religion bedeutet, ich muss und ich bemühe mich und ich schaffe und merke, dass ich es nicht kann und weiß nicht, ob es reicht, so wie leider im Islam. Nicht leider, das ist auch nicht anders zu erwarten bei einer falschen Religion. Als Jesus mal seine Jünger gefragt hat, was sagen so die Leute, wer ich bin? Da erzählen sie ihm so, was sie gehört haben. Und dann fragt er sie, und was sagt ihr, wer ich bin? Und da sagt Petrus zu Jesus, Matthäus 16, 16, sehr leicht zu merken, du bist der Christus, der Sohn des lebendigen Gottes. Und wir merken, wie Jesus sich darüber freut. Ihr könnt den Abschnitt gerne zu Hause nochmal nachlesen. Und er sagt zu Petrus, das hat dir nicht Fleisch und Blut geoffenbart. Das hat dir der Vater im Himmel geoffenbart. Das hast du durch göttliche, direkte Erleuchtung, Offenbarung, dass ich der Sohn Gottes bin. Und auf diese Tatsache, auf diesen Felsen, das ist wie ein Felsen, das ist unbestreitbar, das ist nicht aus der Welt zu schaffen, das steht wie ein Felsen. Auf diesen Felsen will ich meine Gemeinde bauen, sagt Jesus. Also, dass er der Sohn des lebendigen Gottes ist. Jesus ist aber auch nicht nur in seiner Autorität und Macht Sohn Gottes, sondern auch in seinem Wesen. Wir haben es hier in Vers 3 gelesen. Dieser ist die Ausstrahlung seiner Herrlichkeit und der Ausdruck seines Wesens. Also Jesus ist Gott auch wesensgleich. Jesus ist die Ausstrahlung der Herrlichkeit Gottes. Er ist der Ausdruck des Wesens Gottes. Das heißt, so wie Gott ist, so ist Jesus. So wie Jesus ist, so ist Gott. Noch einmal, Jesus sagt, wer mich sieht, der sieht den Vater. Oder wer mich gesehen hat, der hat den Vater gesehen. Johannes 14, Vers 9. Was bedeutet das für mich, für dich? Für uns bedeutet das, dass nur weil Jesus Gottes Sohn ist, dieser absolut makellose, reine Gottes Sohn, der dem Anspruch des Vaters entsprochen hat, nur weil Jesus Gottes Sohn ist und als Sohn Gottes auf diese Erde kam, darum macht es Sinn, weiter über ihn nachzudenken. Darum konnte er uns retten. Nur darum konnte er uns retten. Er ist der Größte, er ist der Stärkste, er hat alle Macht. Und wir merken, wenn wir uns das vergegenwärtigen und daran glauben, wie Jesus es auch gesagt hat, glaubt an Gott und glaubt an mich. Eine weitere Stelle, wo es darum geht, dass Jesus klar machen will, also an Gott zu glauben, bedeutet zugleich an mich zu glauben und umgekehrt. Wir dürfen an ihn glauben, weil er Sohn Gottes ist und Gottes Wesen und Gottes Macht und Autorität selber innehat. Und er kam zu uns, er liebte uns, er kümmerte sich um uns und er bringt uns zurück in den ursprünglichen Zustand, den wir bei Gott hatten, als wir noch nicht gesündigt hatten als Menschen. Also, wir merken, was eine hohe Bedeutung es hat, Jesus als Sohn Gottes zu kennen. Gerade diese Wahrheit wird ja heute selbst unter Theologen zum Teil in Frage gestellt, aber in der Welt sowieso. Jesus, der Sohn Gottes. Ich denke jetzt auch an 1. Johannes 5, wo Johannes in seinem ersten Brief schreibt. Wer den Sohn hat, der hat das Leben. Wer den Sohn Gottes nicht hat, der hat das Leben nicht. Also klarer kann es gar nicht sein. Und darum ist es so ein Unsinn zu sagen, ich glaube an Gott, aber mit Jesus kann ich nichts anfangen. Oder von Jesus will ich nichts wissen. Oder Jesus ist mir egal. Das ist Unsinn, das funktioniert nicht. Ja? Wer den Sohn hat, der hat das Leben. Jesus hat gesagt, ich bin der Weg, die Wahrheit und das Leben. Niemand kommt zum Vater als nur durch mich, weil er der Sohn Gottes ist. Er ist der Weg zum Vater und nur er. Zweitens, Jesus wurde Menschensohn. Menschensohn, ein sehr interessanter Ausdruck. Und zwar deswegen, weil dieser Ausdruck, den Jesus mit Vorliebe für sich benutzt hat, er hat sich immer wieder als Menschensohn bezeichnet. Und unter seinen Jüngern oder unter den anderen Menschen hat ihn niemand so genannt, nur nachher in der Apostelgeschichte Stephanus. Aber er hat sich selber mit Vorliebe als Menschensohn bezeichnet, und zwar bezogen auf eine Stelle aus Daniel 7. Verse 13 und 14, die können wir jetzt nicht lesen, der Zeit halber, aber hier erkennt Daniel in einer Vision eine Person, die einem Menschensohn glich, schreibt Daniel, prophetisch auf Jesus hin. Und dieser Menschensohn, ja, also er sieht eigentlich Gott, aber als Menschensohn, und diesem Menschensohn wurde ewige Macht und Herrschaft und Ehre und Würde verliehen, und alle Völker und Stämme und Nationen sind zu ihm gekommen und haben ihn als solchen anerkannt. Absolut prophetisch auf Jesus bezogen. Und nicht umsonst nimmt jetzt Jesus auf diesen Begriff aus Daniel 7 Bezug und sagt, ich bin der Menschensohn. Ich bin der, von dem da die Rede ist. Auch wenn er das nicht direkt sagt, aber er will es damit sagen. Und so war Jesus 33 Jahre lang, solange er auf dieser Erde gelebt hat, 100% Sohn Gottes und 100% Mensch. Das war Jesus. 100% Sohn Gottes, 100% Mensch. Er hat als Mensch gelebt, er hat gegessen und getrunken und war müde und erschöpft und hatte Emotionen eines Menschen. Er hat als Mensch unter uns Menschen gelebt, Menschensohn im wahrsten Sinne des Wortes. Und der Sohn Gottes musste Mensch werden, weil wir Menschen gesündigt hatten. Und somit musste ein Mensch sterben. Es hätte nicht ausgereicht, wenn ein Engel gestorben wäre für die Menschen oder ein sonstiges Wesen. Der Mensch hat gesündigt und es musste ein Mensch sterben. Es musste ein Mensch bezahlen für die Sünde. Und darum musste Jesus Mensch werden. Wir feiern es in wenigen Wochen. Er wurde also einer von uns, er kam zu uns, er erniedrigte sich. Und da kommen wir jetzt unweigerlich auf diese Philipperstelle, von der ich am Anfang sagte, ein weiterer Abschnitt, der uns die Majestät und Herrlichkeit und Großartigkeit von Jesus vorstellt. Ich lese nur die Verse 7 und 8, Philipper 2. Sondern er, Jesus, entäußerte sich selbst, nahm die Gestalt eines Knechtes an und wurde wie die Menschen und in seiner äußeren Erscheinung als ein Mensch erfunden. Also Jesus hat sich selber entäußert, er hat sich selber entschieden dazu. Er war dem Vater gehorsam, hat gesagt, ja Vater, du liebst die Menschen und ich liebe die Menschen. Und ich bin bereit zu gehen. Ich bin bereit, ein ganz kleiner, sterblicher, verletzbarer Mensch zu werden. Ich weiß nicht, womit man das vergleichen könnte. Du musst jetzt ein Floh werden oder eine Ameise. Und auch dieser Vergleich, denke ich, ist noch zu schwach. Er entäußerte sich selbst und wurde ein Mensch. 1. Timotheus 2, Vers 5, denn es ist ein Gott und ein Mittler zwischen Gott und den Menschen, der Mensch, Christus, Jesus. Sehr, sehr schöne und interessante Stelle, sehr eindeutige Stelle. Es gibt keinen anderen Gott und keinen anderen Mittler zwischen Gott und Menschen als nur den Menschen, Jesus Christus. Hier betont Paulus das noch einmal. Jesus ist nicht nur Gottes Sohn, sondern Menschensohn. Und weil er beides in einem ist, konnte er und nur er diese Verbindung zwischen Mensch und Gott schaffen. Und nicht nur einfach so durch ein Fingerschnipsen, sondern indem er sein Leben für uns gegeben hat. Damit uns die Sünde vergeben wird, die uns von Gott getrennt hat. Er ist gestorben und ist 3 Tage im Grab geblieben und hat sich das Leben dann wieder zurückgeholt, weil er das Leben ist. Und hat sich wieder zurückgesetzt zur Rechten des Vaters in der Höhe, in seiner Souveränität, in seiner Macht, in seiner Autorität über Tod und Teufel und Sünde und allem Bösen. Er hat sich zurückgesetzt zur Rechten des Vaters, nachdem er, wie wir es hier auch gelesen haben, die Reinigung von unseren Sünden durch sich selbst vollbracht hat, in Vers 3, in Hebräer 1. Wie großartig. Und wir merken, das sind die absolut grundlegenden Dinge, wenn wir über Jesus Christus sprechen. Und an denen nichts zu rütteln ist. Und wer daran rüttelt, der versündigt sich. Der sagt nicht die Wahrheit, der betrügt. Das sagt die Bibel über den Sohn Gottes. Und wenn er Menschensohn ist, ist interessant, dass Jesus sich auch noch unser Bruder nennt. Aber nicht nur, weil er Menschensohn ist, sondern weil er uns zu Kindern Gottes gemacht hat. Wenn er Sohn Gottes ist und du und ich Söhne und Töchter sind, dann ist ja logisch, wissen wir ja, dass wir ja dann Geschwister sind. Und wir werden einmal die Miterben von Jesus sein, wenn wir Kinder Gottes sind. Wenn wir das angenommen haben, was Jesus für uns getan hat. Ich kenne nicht viele aus diesem Raum, aber wenn jemand hier sein sollte, der sagt, davon höre ich zum ersten Mal, ich weiß nicht, was das ist, ich habe das noch nie gemacht, dann ist das heute ein wunderbarer Tag zu sagen, Jesus Christus, wenn du dein Leben für meine Schuld gelassen hast, wenn du mich mit dem Vater versöhnt hast, wenn du nicht wolltest, dass ich für meine Sünde sterbe, sondern du an meiner Stelle gestorben bist, so sei du mein Erlöser und mein Herr. So lade ich dich in mein Leben ein und möchte mein Leben an dich binden und möchte dir nachfolgen bis ans Ende meines Lebens und möchte durch dich Kind Gottes sein. In Johannes 1, Vers 12 heißt es, wie viele ihn aber aufnahmen, denen gab er das Recht, Gottes Kinder zu werden, denen, die an seinen Namen glauben. Und heute ist ein wunderbarer Tag dafür. Du kannst heute Kind Gottes werden durch Jesus Christus. Und dadurch sind wir die Miterben von Jesus. Die Bibel sagt, dass wir alles, was Jesus im Himmel hat, wir auch bekommen werden. Unvorstellbar. Und dass wir mit ihm regieren werden. Unvorstellbar. Und das für alle Ewigkeit. Unvorstellbar. Aber das sind eben göttliche Wahrheiten. Gott ist eben in einer anderen Dimension als wir. Und darum tun wir gut daran, das zu glauben. Er kam auf die Erde, damit wir in den Himmel kommen können. Er wurde Mensch, damit wir Gottes Kinder werden können. Das konnte nur geschehen, indem er Menschensohn war. Hebräer 2, Vers 11, aus diesem Grund schämt er sich auch nicht, uns Brüder zu nennen. Trotz unserer Mängel und Unzulänglichkeiten und komischen Gedanken und Gebaren und sonstigen Dingen, keiner von uns ist vollkommen, trotzdem schämt sich Jesus nicht, uns Brüder zu nennen. Wie großartig ist das doch? Darum, wenn Jesus Menschensohn ist, weiß ich, dass er mich versteht, weil er Menschsein selber miterlebt hat. Er versteht mich genauso oder noch besser als mich irgendein Mensch verstehen kann. Und wie gesagt, wenn Jesus mein Bruder ist, dann darf ich mich freuen auf das, was kommt. Drittens, Jesus ist mein Retter oder Jesus ist der Retter schlechthin. Jeschua oder Jesus bedeutet übersetzt, der Herr ist Rettung. Und diesen Namen hat Gott Jesus gegeben. Er hat Maria und Josef durch den Engel sagen lassen, du sollst ihn Jesus nennen, Jeschua. Das heißt, der Herr ist Rettung. Noch einmal, er ist Retter, weil hier steht in Hebräer 1, Vers 3, nachdem er die Reinigung von unseren Sünden durch sich selbst vollbracht hat. Er hat uns gerettet vor dem Urteil und dem Zorn Gottes. Und jeder Mensch wird einmal vor Gottes Thron stehen müssen. Aber wir sind gerettet vor dem Zorn Gottes. Wir brauchen uns vor dem Zorn Gottes nicht mehr zu fürchten, weil wir selber gesagt haben, wir sind Sünder und empfangen diese Rettung, diese Vergebung durch den Herrn Jesus Christus. Er hat die Reinigung von unseren Sünden durch sich selbst vollbracht. Wir kommen nochmal auf den Gedanken in einem anderen Zusammenhang. Nur weil er Gottes Sohn und Menschensohn zugleich ist, sage ich noch einmal, kann er unser Retter sein. Und zwar der einzig mögliche Retter. Der einzig mögliche Retter. In Apostelgeschichte 4, Vers 12 heißt es, und es ist in keinem anderen das Heil. Denn es ist kein anderer Name unter dem Himmel den Menschen gegeben, in dem wir sollen gerettet werden. Kein anderer Name. Es ist in keinem anderen das Heil unter dem Himmel den Menschen gegeben, als der Name Jesus, als die Person Jesus, durch den wir gerettet werden. Wenn Gott uns einen Retter schickt und schicken muss, und nicht nur irgendeinen, sondern seinen eingeborenen Sohn, dann muss unsere Sünde verdammt schlimm sein. Dann muss unsere Verlorenheit wirklich endgültig sein. Sonst hätte Gott nicht dieses Opfer bringen müssen. Dann sind wir ohne ihn wirklich verloren. Wenn Gott sagt, Leute, ihr braucht Rettung, da wäre es der blanke Quatsch zu sagen, nee, brauche ich nicht. Was leider die meisten Menschen sagen. Nee, ich bin gut. Nee, mit mir ist alles in Ordnung. Nee, ich habe noch keinen Menschen umgebracht. Und das, was man sonst macht, machen ja sowieso alle. So reden die Menschen heutzutage. Und Gott sagt, Leute, ihr braucht Rettung, sonst geht ihr verloren. Nichts mit Allversöhnung. Nichts mit am Ende wird alles gut, was sogar Pfarrer verkündigen. Das ist unfassbar. Letztes Jahr zu Pfingsten habe ich ein Interview gesehen oder gelesen, keine Ahnung, ich weiß nicht mehr, wo das war. Da hat man einen katholischen Priester gefragt, ja, sagen Sie jetzt mal einfach so einen wichtigen Satz zu Pfingsten, so als katholischer Geistlicher. Und dann sagt er frei heraus, es stehen einem die Haare zu Berge, am Ende wird alles gut. Wenn am Ende alles gut werden würde, warum sollte Jesus dann auf diese Erde gekommen sein? Warum sollte Gott seinen Sohn opfern? Warum sollte Jesus seinen schrecklichen Tod erleiden müssen, wenn am Ende sowieso alles gut wird? Das hätte ja Gott dann von Anfang an sagen können. Naja, gut, ihr Menschen, ihr seid halt schwache Wesen, am Ende wird alles gut. Nein, es gibt Himmel und Hölle. Es gibt Verlorensein und Gerettetsein. Euch ist heute ein Retter geboren, werden wir in 6-7 Wochen hören. Aber hoffentlich nicht nur dann, sondern immer wieder uns dessen bewusst werden. 1. Johannes 4, Vers 14. Und wir haben gesehen und bezeugen, dass der Vater den Sohn gesandt hat als Retter der Welt. Und darum, wer den Namen des Herrn anrufen wird, der soll gerettet werden. Das bedeutet das für mich. Ich darf Jesus als Retter anrufen und sagen, Jesus, rette mich von meinen Sünden, von den Konsequenzen meiner Sünden. Rette mich vor dem Zorn Gottes, der kommen wird über alle Gesetzlosigkeit. Und darum müsste man an dieser Stelle nun auch einfügen, wir haben nicht so viel Zeit, uns damit zu beschäftigen. Aber so wird uns dann Jesus auch vorgestellt. Siehe, das Lamm Gottes, welches die Sünde der Welt hinwegträgt, hat schon Johannes der Täufer den Menschen gesagt und steht letztlich in der Offenbarung, wie der ganze Himmel, Offenbarung 5, alle Wesen des Himmels beugen sich vor Jesus, dem Lamm, weil er aus allen Stämmen und Völkern und Nationen Menschen erkauft hat für Gott mit seinem eigenen Blut. Jesus, das Lamm Gottes, kommt auch in diese Kategorie, er ist Retter. Es lohnt sich schon allein, diesen Begriff zu studieren. Viertens, wie kann es anders sein, wenn Jesus mein Retter ist, dann ist er auch mein Fürsprecher bei Gott. Fürsprecher bedeutet in unserem heutigen Sprachgebrauch Anwalt oder Verteidiger oder Mittler, wie immer wir das nennen wollen. Jesus ist unser Fürsprecher. 1. Johannes 2, Vers 1. Und wenn jemand sündigt, so haben wir einen Fürsprecher bei dem Vater, Jesus Christus, den Gerechten. Wenn jemand sündigt und anerkennt, dass Jesus für seine Sünde gestorben ist, darf er wissen, dass er einen Fürsprecher beim Vater hat. Er ist unser Anwalt und sagt, Vater, es ist alles gut. Mit der Josephine und mit dem Gustav. Es ist alles gut. Sie haben um Vergebung gebeten. Sie haben anerkannt, dass ich für ihre Sünde gestorben bin. Es ist alles gut. Und der Vater sagt, ja, Sohn, wenn du das sagst, ist das so. Wir haben einen Fürsprecher beim Vater. Gott ist der, der letztlich entscheidet, ob wir gerettet sind oder nicht. Und er allein hört auf die Fürsprache von Jesus, seinem Sohn. Nicht Maria ist unsere Fürsprecherin, nicht irgendein anderer Mensch, nicht ein Papst. Jesus hat für unsere Sünde bezahlt und darum kann er auch unser Fürsprecher sein. Es ist erstaunlich, was dann auch im Hebräerbrief steht. Ich lese jetzt nur so nebenbei Hebräer 9, 24. Denn nicht in ein mit Händen gemachtes Heiligtum ist der Christus eingegangen, sondern in den Himmel selbst, um jetzt für uns vor dem Angesicht Gottes zu erscheinen. Als Fürsprecher. Er erscheint jetzt für uns, für dich und mich, vor dem Angesicht Gottes. Das Einzige, was du tun musst, ist, Jesus, ich habe wieder gesündigt. Ich habe wieder etwas getan, was dir nicht gefällt. Bitte vergib mir. Ich nehme die Kraft und die Vergebungsmacht deines Blutes jetzt in Anspruch und weiß, dass du mir vergeben hast, weil du für meine Sünde gestorben bist. Jesus tritt für uns vor dem Angesicht Gottes ein. Er betet für mich, heißt es an einer anderen Stelle. Er setzt sich für dich und mich ein. Wenn Jesus nicht dein Fürsprecher ist, dann weiß ich nicht, wie du einmal vor Gottes Thron erscheinen wirst. Aber es ist noch die Möglichkeit, diesen Jesus als Retter anzunehmen und ihn zugleich dann als Fürsprecher in Anspruch zu nehmen. Fünftens, Jesus ist der Herr. Er ist grundsätzlich der Herr und das werden einmal alle Menschen anerkennen müssen. Gerade in diesem Abschnitt in Philipper 2 steht dann am Ende, und jedes Knie muss sich vor ihm beugen und jede Zunge wird bekennen müssen, dass er der Herr ist. Lest das mal nach, Philipper 2, 10 oder 11. Wir haben jetzt nicht die Zeit, das aufzuschlagen. 11, denke ich, ja. Also Jesus ist der Herr, der Chef. Er ist der Boss im Himmel und auf Erden. Natürlich mit dem Vater und dem Heiligen Geist zusammen. Aber Jesus ist der Herr, man hat ihn sehr, sehr oft so genannt. Und darum ist es noch besser, wenn du sagst, Jesus ist mein Herr. Jesus ist der Boss in meinem Leben. Alles, was in meinem Leben zu geschehen hat, soll nach seinen Maßstäben, nach seinem Willen, nach seinen Vorstellungen geschehen. Jesus ist mein Herr. Und darum lesen wir von Thomas, der sogenannte ungläubige Thomas, macht Jesus gegenüber eins der schönsten Bekenntnisse und spricht einen der schönsten Sätze aus. Jesus, mein Herr und mein Gott. Johannes 20, Vers 28. Das heißt, ich gehöre ihm, ich ordne mich ihm unter, er bestimmt mein Leben. In Johannes 13, 13 sagt Jesus, leicht zu merken, Johannes 13, 13, ihr nennt mich Meister und Herr und sagt es mit Recht, denn ich bin es auch. Ihr nennt mich Meister und Herr und sagt es mit Recht, denn ich bin es auch. Und damit haben wir auch das Wort Meister, das man damit einschließen kann, bedeutet, er ist mein Lehrer. Er ist mein Ausbilder. Ich bin sein Auszubildender. Ich bin sein Jünger. Ich folge ihm nach. Ich möchte von ihm lernen. Jesus hat einmal gesagt, lernt von mir. Darum ist Jesus mein Meister. Und er sagt, wir dürfen ihn mit Recht so nennen. Also hier geht es um diesen pädagogischen Aspekt. Jesus ist nicht nur mein Herr, sondern auch mein Meister. Lernst du von Jesus? Wir haben täglich von ihm zu lernen, aber das können wir nur, indem wir Bibel lesen, indem wir die Evangelien lesen, indem wir nachdenken, was würde Jesus jetzt tun? Klar, die Frage ist schon entscheidend, aber es ist auch nicht so einfach, dann darauf zu antworten in bestimmten Fällen. Und trotzdem wird uns der Heilige Geist zeigen, was Jesus tun würde. Also Jesus ist mein Herr, das heißt, mein Leben gehört ihm, aber er ist auch mein Vorbild, mein Ratgeber, der mit meinem Leben etwas vorhat. Wenn jemand Auszubildender ist, unterstellt er sich einem Meister, der mit ihm einen Plan hat, der etwas vorhat, der ihm etwas beibringen will, der ein Ziel hat, dass er die Prüfung besteht, dass er am Ende ein guter Geselle wird oder was auch immer. Sechstens, Johannes 15, Vers 13. Größere Liebe hat niemand als die, dass einer sein Leben lässt für seine Freunde. Ihr seid meine Freunde, wenn ihr tut, was immer ich euch gebiete. Ich nenne euch nicht mehr Knechte, denn der Knecht weiß nicht, was sein Herr tut. Euch aber habe ich Freunde genannt, weil ich euch alles verkündet habe, was ich von meinem Vater gehört habe. Jesus nennt uns Freund. Jesus ist mein Freund. Und das hat er zunächst einmal darin bewiesen, wie er es hier sagt, größere Liebe hat niemand als der, der sein Leben lässt für seine Freunde. Jesus hat sein Leben für uns gegeben als Freund. Das ist auch wiederum ein Thema, das man näher betrachten müsste, aber ich wollte das nur einfach jetzt anführen. Freund bedeutet mehr als Herr. Jesus ist unser Herr, aber zugleich möchte er eine Freundschaftsbeziehung haben. Natürlich steht hier, ihr seid meine Freunde, wenn ihr tut, was immer ich euch gebiete. Also das solltet ihr bitte euren Freunden, euren menschlichen Freunden nicht sagen, denn da werdet ihr nicht gut ankommen damit. Also du bist mein Freund, wenn du machst, was ich dir sage. Nein, aber Jesus als die höchste Majestät, als der vollkommene Sohn Gottes und Menschensohn und Herr und Retter und so weiter. Er hat das Recht zu sagen, Und nicht, weil er was von uns fordert, was können wir ihm schon geben, sondern weil er weiß, dass das für uns am besten ist, wenn wir seinen Willen tun, wenn wir tun, was er uns sagt. Er tut das, er sagt das um unseretwillen. Ihr seid meine Freunde, wenn ihr tut, was ich euch sage, wenn ihr den Willen des Vaters ausführt, denn das ist das Beste für euch. Dann geht's euch wirklich gut. Und letztens, also, wenn Jesus mein Freund ist, darf ich wissen, er liebt mich. Und er ist treu, wie ein guter Freund treu ist und zu einem steht auf Biegen und Brechen durch dick und dünn. So ist Jesus noch mehr. Er ist der vollkommene Freund, der zu uns steht. Und siebtens, letztens, was nicht fehlen darf, ist, Jesus Christus ist das Haupt seiner Gemeinde. Auch das ein großes Thema des Neuen Testaments. Ich lese uns da nur den Vers aus Kolosser 1, Vers 18, aber im Epheserbrief haben wir dieses Bild auch öfter. Und er ist das Haupt des Leibes, der Gemeinde. Er, der Anfang ist, der Erstgeborene aus den Toten, damit er in allem der Erste sei. Er ist das Haupt des Leibes. Und hier benutzt das Neue Testament dieses Bild des Körpers, der vom Haupt gesteuert wird. Wenn der Körper kein Haupt mehr hat, dann ist er tot. Dann kann er nicht mehr gesteuert werden. Und die Bibel vergleicht die einzelnen Körperteile mit uns. Jeder in seiner Andersartigkeit, in seiner Funktion, der Körper in seiner Vielfalt, so ist die Gemeinde von Jesus. Aber Jesus ist das Haupt der Gemeinde. Jesus ist der, der alles lenkt, der alles steuert. Der Leib ist vom Haupt absolut abhängig. Und wenn ich mich wiederum frage, was bedeutet das für mich, wenn ich zur Gemeinde von Jesus gehöre, weil ich mich Jesus verschrieben habe, weil ich Jesus in mein Leben aufgenommen habe, dann darf ich wissen, Jesus führt seine Gemeinde, Jesus baut seine Gemeinde, Jesus kümmert sich um seine Gemeinde. Das sind alles Wahrheiten, die das Neue Testament sagt. Und die Pforten der Hölle werden seine Gemeinde nicht überwältigen, sagt Jesus selbst in dieser Stelle in Matthäus 16. Die Gemeinde ist geschützt durch ihr Haupt, durch ihren Herrn, wird geführt, wird koordiniert, wird gebaut. Und letztlich sagt Jesus, hat er für seine Gemeinde, die seine Braut ist, eine wunderbare Zukunft, eine unfassbar, unbeschreibliche Zukunft. Wir werden für alle Ewigkeit bei ihm sein, wie gesagt, alles ererben, was er hat. Jesus hat gesagt, ich gehe hin, euch eine Stätte zu bereiten. Wenn ich das getan habe, da komme ich wieder und hole euch zu mir. Und zum Vater hat er gesagt, Vater, ich will, dass wo ich bin, auch die bei mir sein sollen, die du mir gegeben hast. Das ist seine Gemeinde. Diese Hoffnung dürfen wir haben. Und spätestens in der Adventszeit machen wir uns das neu bewusst. Jesus kommt bald und die Zeichen der Zeit sagen das eindeutig. Jesus hat das mit Zeichen belegt und vorausgesagt, wann die Zeit da sein wird, wenn er wiederkommen wird. Dass wir unsere Häupter dann erheben sollen, wenn wir sehen, was in der Welt passiert. Und wenn wir jetzt Augen aufmachen, merken wir, genau das, was die Bibel sagt, passiert gerade. Und das heißt, Jesus kommt bald wieder. Darum ist das Beste, was wir nur machen können, unser Leben Jesus anzuvertrauen, je länger, je mehr. Und letztlich auf ihn zu warten, dass er wiederkommt, um die, die zu ihm gehören, zu sich zu nehmen. Preis sei Gott für seine Hoffnung. Preis sei Gott für seinen Herrn und Meister und Freund und Fürsprecher und Retter und Menschensohn und Gottessohn, den wir haben. Darum frage, denk heute Nachmittag, nächste Woche, wann du willst, darüber nach. Wer ist Jesus Christus für mich? Kann ich zu all diesen Punkten sagen, ja, das ist er für mich. Und das soll auch so bleiben in alle Ewigkeit. Soll doch so bleiben bis zum Ende meines Lebens. Und wenn du das sagst, bist du auf dem guten Weg, auf der richtigen Spur. Wenn du noch nicht sicher bist, kannst du gerne das noch einmal klären mit Jesus. Kannst lesen, was in der Bibel steht. Oder mit Menschen sprechen, die da vielleicht mehr Bescheid wissen und die vielleicht auch mit dir beten. Jesus ist als der Lebendige, als der Auferstandene, als die Majestät, die in der Höhe sitzt, auch hier unter uns. Wo zwei oder drei in meinem Namen versammelt sind, sagt Jesus, bin ich mitten unter ihnen. Preis sei ihm. Jesus, und angesichts dieser Tatsache, was können wir nur sagen, als uns tief beugen vor dir? In Dankbarkeit, in Anbetung, in Freude, in Hoffnung, in Zuversicht, weil du alles getan hast, was nur nötig war, damit uns der Weg zum Vater gebahnt ist. Danke, dass du so vielfältig in deinem Wort zu uns sprichst, dich so vielfältig vorstellst, und da ist noch nicht mal alles. Und Herr, mein Wunsch, und ich bete, dass das auch der Wunsch hier meiner Geschwister ist und all derer, die jetzt eben zugehört haben. Mein Wunsch ist es, dir noch entschlossener nachzufolgen, auf dich zu blicken, dich kennenlernen zu wollen, dich lieben zu wollen, dich lieben zu lernen, bis ans Ende meines Lebens. Herr, wenn Paulus das schon gesagt hat, ich möchte Jesus immer besser kennenlernen, dann möchte ich das auch. Das bete ich für meine Geschwister. Und Herr, wenn du siehst, dass wir das wollen, dann wirst du uns durch deinen Heiligen Geist dich offenbaren. Dein Heiliger Geist wird uns dich verherrlichen, wie du gesagt hast, wird uns zeigen, wie du bist, wer du bist, und wird unsere Beziehung zu dir festigen. Das ist unser Herzenswunsch. Ich bete, dass du uns auch durch diese Predigt alle segnest, dass das in unserem Leben mehr und mehr zur Grundlage und zur absoluten Überzeugung wird. Im Namen Jesus Christus bete ich das, Vater. Amen.